Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo ihr lieben ZuhörerInnen in nah und fern, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass du dabei bist. Herzlich willkommen und ich bin heute mit einer ganz wunderbaren Frau verabredet, in die ich schon seit 15 Jahren, wie lange kennen wir uns, 13 Jahre, heimlich verliebt bin. Wir haben uns schon unsere Liebe geschworen, zwar nur auf der Bühne, aber das eine oder andere Mal. Martina Eckrich-Thalheimer ist hier zugeschaltet an meiner virtuellen Strippe. Guten Morgen, Martina.
Guten Morgen, Sven.
Ich freue mich total, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ein paar Anläufe genommen, wie das manchmal so ist in diesen verrückten Zeiten. Und Martina ist auch viel unterwegs, das werden wir gleich thematisieren. Wir haben uns ein Wort überlegt, das hatte sie vorgeschlagen, das hattest du vorgeschlagen, nämlich Ambivalenz. Und erstmal für die, bevor du dich ein bisschen introduced, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen oder nicht kennen. Martin und ich, wir kennen uns übers Theater. Wir haben 2009 oder so, ne? Oder 2010?
2010 war, glaube ich, das erste Mal.
Bist du im Theater in der Orgelfabrik aufgetaucht, wo ich immer mal wieder gespielt habe. Und dann haben wir so 3-4 Jahre zusammen wunderbares Theater gemacht, immer Sommertheater in Karlsruhe. Ein sehr schönes Theater mit auch sehr wunderbaren Leuten, intensive Zeit gehabt. Und jetzt spreche ich mit dir, weil du bist nicht nur in Anführungsstrichen Schauspielerin. Du bist auch erstmal Mama eines erwachsenen Sohnes, ne? Du und Michael Thalheimer, ihr wart verheiratet, richtig, ne?
Ja.
Und ihr habt einen erwachsenen, bildhübschen Sohn, der jetzt selber auf eigenen Füßen ist. Der ist in Wien mittlerweile, oder?
In Wien lebt er, genau.
Sehr schön. Und du bist auch, jetzt muss ich ganz richtig sein, dass ich das richtig formuliere, psychologische Psychotherapeutin mit eigener Bestallung?
Ja, mit eigener Praxis und in dem Verfahren Verhaltenstherapie.
Ah, du bist Verhaltenstherapeutin.
Ich bin Verhaltenstherapeutin.
So, jetzt sag mir doch mal, wie man als Schauspielerin irgendwie auf den Trichter kommt, noch Psychologie zu studieren. Was war denn da dein Antrieb? Warst du unglücklich als Schauspielerin?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht unglücklich. Aber vielleicht sind wir da schon ein bisschen bei der Ambivalenz.
Das ganze Leben ist ambivalent, Schätzelein.
Eben, ne? Also eben, Ambivalenz ist ja irgendwie so hin und her, ein hin und her gerissen sein. Und was möchte ich und was denke ich, das richtig ist? Und ich hatte tatsächlich, bevor ich Schauspielerin wurde, habe ich Medizin studiert, ein Semester. Und dann habe ich, ich habe ein Semester Medizin in Heidelberg studiert. Das war so das Erste. Und dann dachte ich, ich habe jetzt so lange so gut funktioniert, ne? Ich war eine gute Schülerin und so, jetzt will ich was anderes machen. Jetzt will ich nicht funktionieren, will den Erwartungen meiner Eltern trotzen und will mir nicht böse sein irgendwann, wenn ich das nicht probiert habe, was ich eben auch gerne möchte, Schauspielerin werden und probieren, ob ich das kann und ob das gut ist für mich. Und dann wurde ich Schauspielerin und dann war die Psychologie sicher auch in einem Moment so ein bisschen der Krise, weil als ich Nikolas, mein Sohn, hat bestimmt auch was damit zu tun mit der Entscheidung, weil ich habe Mama sein und Schauspielerin nicht so gut zusammengekriegt.
Das ist ja auch fast nicht machbar, oder?
Es ist schwierig. Es ist ein Job, wo du nicht so viel Geld hast und schlechte Zeiten. Ja. Und da kam ich ein bisschen ins Schleudern. Und,
ihr wart ja beide zu der Zeit einfach auch als Künstler tätig. Ich meine, Michael ist ja immer noch, Michael ist ein berühmter Regisseur mittlerweile irgendwie im deutschsprachigen Theater. Also Michael Thalheimer für alle, die die Namen jetzt erst realisieren. Und der war ja wahrscheinlich dann auch noch viel mehr unterwegs als du dann irgendwann auch, oder? Mit der gemeinsamen Beziehung?
Nee, wir waren fest in Chemnitz. Also, oder er war in Chemnitz, ich bin nach Chemnitz. Das ist jetzt so und so. Ach, so privat. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, dass er dass er ganz, ganz, ganz viel will. Und dass er dass ich mich vielleicht nicht, ja, er ist jetzt nicht so ein Vater, der immer regelmäßig nach Hause kommt. Und dann habe ich gedacht, ich brauche noch was, ich brauche ein bisschen Sicherheit oder was ich nebenher neben Mama sein machen kann. Und Schauspiel ist ja so auf den Trip gehen.
Stimmt.
Und Mama sein ist auch was sehr bei hart. Und
naja, und dieses freie Leben, auch da wieder Ambivalenz, dieses freie Leben und sich reinwerfen, ich weiß ja, wie das ist in so Prozessen. Ja. Ne? Am liebsten verliert man sich ja auch ganz in dem Prozess, in dem Probenprozess, in den Kollegen, in die Rolle, man forscht. Ja. Und dann so ein kleines Kind daneben, was ja ganz andere Bedürfnisse auch hat und auch als Mama dann Sicherheitsbedürfnis, Nest bauen, Liebe geben, jede Sekunde, glaube ich, ne? Also so schätze ich dich ein, so habe ich dich kennengelernt, auch für dieses Kind da sein, ne? Und das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie nicht
Jede Sekunde
gezerrt hat.
Ist ein bisschen viel, aber viel da sein, ne? Also es ist ein anderes Timing, es ist also auf den Trip gehen im Schauspiel fand ich schwierig damit. Und da brauchte ich einen Ausweg. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, erst in Chemnitz Psychologie zu studieren. Jetzt was ganz, verzeih mir, Micha. Aber es war wirklich bei uns in Chemnitz an der Wohnung, in der Wohnung, weil an der Wand hatte Micha gemalt Psychologie-Schauspiel. Psychologie, Schauspiel und so Kreuze gemacht, wie so die Stimmung war, also was ich möchte. Und irgendwann hat er gesagt, dafür jetzt die Verzeihung, und du wirst auf dem Totenbett noch nicht wissen, was du willst. Und das ist ja ein wunderbares für Ambivalenz.
Ja, also übrigens, ganz kurz mal, ich habe mal die Definition von Ambivalenz rausgesucht. Ambivalenz, lateinisch ambo für beide. Und Valere oder Valere, Valere wahrscheinlich, ne?
Valere.
Gelten, also beide gelten, das finde ich wahnsinnig spannend, bezeichnet ein Erleben, das wesentlich geprägt ist von einem inneren Konflikt. Dabei bestehen in einer Person sich widersprechende Wünsche, Gefühle und Gedanken gleichzeitig nebeneinander und führen zu inneren Spannungen. Dann stand da noch Substantiv, Feminin. Bildungssprache, Fachsprache, Ambivalenz, Zwiespältigkeit, Spannungszustand, Zerrissenheit der Gefühle und Bestrebungen. Das heißt, das hat dich dann damals schon hin und her getrieben. Ne? Verschiedene. Gut, ich meine, das geht ja jedem eigentlich von uns so, aber das ist natürlich spannend, dass du dann gesagt hast, okay, ich lebe beide Sachen aus.
Sehr. Und wie wir uns kennengelernt haben, Sven, das war auch so typisch. Ich hatte da gerade meine Approbation als Verhaltenstherapeutin fertig und dann dachte ich, so, und jetzt will ich aber wieder spielen. Also das gab's immer wieder, das Hin und Her. Und ich denke, das klingt so einfach und schön. Ach, sie nimmt sich einfach beides. Wie toll, wie mutig. Mhm. Aber ne, so kann man es ja sehen. Aber das war manchmal auch Leid. Ne? Das war manchmal auch Leid. Und ich dachte wirklich, ja, wer bin ich denn jetzt?
Ne? Haben wir uns ja auch viel drüber unterhalten damals, ne? Irgendwie zwischen den Proben und so. Wir haben uns da, wir waren eigentlich gleich Arsch auf Eimer. Also du kamst da irgendwie an und ich war gleich in dich verliebt, weil du einfach so eine schöne Energie hattest. Und auch irgendwann habe ich dich ja dann auch irgendwie als Hystrione Libelle bezeichnet, ne? Weil das entspricht dir so. Dieses, und zwar wirklich im positiven Sinn. Ne? Dieses also du hast für mich irgendwie bei diesen Proben einfach immer eine sehr, sehr schöne Leichtigkeit und auch irgendwie immer so eine Irritation reingebracht, ne? Weil zack, und dann hier und dann machen wir das und dann ach und da und so, also das liebe ich. Das geht mir ja manchmal verloren, ich so als, ne, als gründelnder Skorpion.
Ja, ein bisschen viel Luftenergie, ne? Manchmal ein bisschen Erde könnte manchmal auch ganz gut tun.
Ich mag das gar nicht. Ja, als Ausgleich, das wirst du wahrscheinlich besser wissen, was dir gut tut. Aber ich meine, du kriegst ja dein Leben also sehr, sehr schön, so wie du bist, weshalb ich dich auch so mag, ne? Kriegst du ja wunderbar auf die Reihe. Also einfach, um mal auch zu erklären, weshalb wir dieses Wort gewählt haben. Also du hast dann, also ne, wir haben dann noch 3-4 Jahre zusammen an diesem Theater gespielt. Du hast dort weitergemacht im Sommer, immer quasi Theater gemacht. Und du hast dir aber quasi ein komplett seriöses, mega seriöses zweites Standbein als als Verhaltenstherapeutin aufgebaut. Mhm. Und zwar, du hast noch dazu, zu dieser Ambivalenz, diesen, das muss man auch erstmal aushalten, ne, beides leben zu können und zu wollen, was ich beeindruckend finde, auch noch in 2 Städten. Ne? Du bist nach Berlin gezogen, hast aber sozusagen deinen einen Fuß aus Karlsruhe, den hast du dort immer gelassen. Das heißt, wie sieht denn im Moment dein ambivalentes Berufsleben aus?
Ja, also das ist im Moment, ich bin tatsächlich von Karlsruhe nach Berlin, dann war ich ganz in Berlin ein paar Jahre, aber eben immer wieder Besuch in Karlsruhe, weil da noch meine Mutter lebt und eben Menschen, die mir wichtig sind. Aber jetzt seit 3 Jahren habe ich einen Kassensitz in Karlsruhe und pendle seither wirklich fast wöchentlich hin und her, Berlin und Karlsruhe. Also hin und her, Ambivalenz. Beides gilt, beides sind Heimaten.
Das heißt, die Hälfte der Woche bist du in Karlsruhe, hast dort quasi eine Praxis, als eine eine Therapiepraxis und dann kommst du donnerstags oder so, hattest du mir mal erzählt, irgendwie immer nach Berlin mit dem Zug.
Ja.
Und dann lebst du, und Sonntag fährst du wieder zurück oder Montag früh?
Montag fahre ich wieder zurück und habe freitags auch in Berlin noch eine Privatpraxis, weil ich es doch auch schön finde, auch in Berlin zu arbeiten.
Ja. Mhm. Wie ist denn da? Sind da die Klienten sehr unterschiedlich, was die Städte betrifft? Oder ist es, kann man das gar nicht sagen?
Die kann Themen man gar sind nicht dann so dieselben. Sagen, weil es ja immer ein Mensch mit einem Leben und einem Thema ist. Da kann man gar nicht so sagen.
Mm. Und,
es gibt auch in Karlsruhe bunte Menschen und es gibt auch in Berlin. Ja, also kann man nicht so sagen. Klar gibt es, vielleicht ist in Berlin, natürlich ist die Vielfalt noch ein bisschen größer, aber es gibt auch in Karlsruhe. Es gibt auch in Karlsruhe Vielfalt.
Das wollte ich gar nicht sagen. Also ich habe Karlsruhe sehr genossen. Die Sommer, die ich dort verbracht habe, das waren ja auch immer mal wieder. Ich habe ja schon Mitte der 90er Jahre dort 2-3 Jahre gespielt. Und dann eben von 2008, glaube ich, bis 2013 die Sommer dort immer verbracht und sehr schöne Projekte gemacht. Aber dann war für mich klar, okay, mein Weg geht woanders weiter. Ne? Mein Synchron hatte sich zu dem Zeitpunkt wahnsinnig intensiviert und vertieft. Und dann habe ich ja auch meine Heilpraxis 3-4 Jahre gehabt und habe die aber wieder zugemacht und jetzt eben in meinem Coaching. Und was ich so spannend finde an dem Begriff Ambivalenz ist, also als ich zuerst drüber nachgedacht habe, als du dieses vorgeschlagen hast, dieses Wort zu nehmen für unser Gespräch hier, habe ich erst gedacht, okay, das ist ja was eher Anstrengendes und negativ Belegtes. Ne? Oh, immer diese Ambivalenz. Ja. Und ich merke immer mehr, gerade jetzt auch in diesen letzten 2 Jahren, wo wir halt einfach hier massiv auch in der Gesellschaft konfrontiert sind mit verschiedenen Sichtweisen, Perspektiven. Und ich habe mich sehr intensiv beschäftigt, ne, mit Ken Wilber, mit integralem Denken, verschiedene Perspektiven einnehmen zu können und auch das Aushalten von anderen Stimmen in sich selber, aber eben auch in der Gesellschaft, andere Menschen, das, ich gebe zu, ich try and error, 2 Schritte vor, einer zurück, fröhliches Voranscheitern.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, also eigentlich ist es ein mega Skill, wenn man ambivalent ist.
Ja.
Und
ja,
das finde ich spannend. Wie ist denn deine Erfahrung damit? Genießt du diese Ambivalenz in deinem Leben? Also gerade jetzt auch beruflich dieses in zwei Welten eigentlich leben und eintauchen und
Also jetzt ganz platt gesagt, finde ich es anstrengend immer wieder auch, aber ich finde es wirklich auch reich und weit. Und ich denke, es dann wirklich zu leben oder zwei Welten zu leben, hat natürlich auch was Intensitätssteigerndes. Und wahrscheinlich mag ich auch Intensität. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, ich erlebe Berlin noch mal intensiver, weil ich auch sehr Karlsruhe in mir habe. Mhm. Und ich erlebe Karlsruhe intensiver, auch im Gegensatz zu Berlin, weil ich auch Berlin in mir habe. Und dieses ganz intensive Spüren, so vielleicht Yin-Yang, oder ne? Es gibt nur das eine, weil es das andere gibt.
Mhm.
Es gibt nur das Ruhigere, weil es das Lebendigere gibt. das immer wieder zu spüren, das finde ich schon sehr, ja, intensiv, sehr bewusst.
Mhm. Das finde ich mega spannend, weil, was du gerade sagtest, wenn man das eine nicht lebt und nur sozusagen in, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber Karlsruhe zum Beispiel ist ja von der Energie viel geordneter.
Ja.
Ja, und viel auch, was die Hysterie der gesamten Schwingung der Stadt betrifft, ja, irgendwie locker zwei Gänge runtergeschaltet als Berlin. Jetzt lebst du auch noch im Prenzlauer Berg, ne? So viel ich weiß, ihr lebt da immer noch. Und da ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Flirrigkeit. Also hier in Neukölln ist ja auch nochmal eine andere Flirrigkeit und auch noch viel chaotischer vielleicht als im Prenzlberg. Aber dieses genießen können und anerkennen können, dass beides seinen Wert hat und es auch immer mehr auch das genießen können, im Augenblick zu sein, was jetzt gerade ist, geht ja eigentlich nur, wenn man beides lebt.
Und was man aber eben hinkriegen muss, das sagt mir meine Kollegin immer so wunderbar, man muss, glaube ich, hinkriegen, im Augenblick zu sein. Also jetzt bin ich hier und jetzt bin ich hier. Also so ein innerliches Umschalten und wahrscheinlich hat auch, dass man sich darauf einlässt. Jetzt ist hier und jetzt ist hier.
Und das geht für dich ja gar nicht anders, ne? Weil
ja, genau.
Du hast den Time-Tunnel, also nenne ich mal einfach, also im wahrsten Sinne des Wortes, du fährst durch viele Tunnel irgendwie, wenn du nach Karlsruhe oder und auch zurückfährst. Ich kenne ja die Strecke, ich bin ja auch oft gefahren, ne, wenn ich in Karlsruhe bei euch dort war. Nimmst du das bewusst wahr, diese 3-4 Stunden Zugfahrt um...
Fünf, es
sind immer noch 5,5.
Es sind 5,5 immer noch.
Nimmst du es bewusst wahr als durchatmen und dich auf das andere wieder einschwingen? Oder ist das eher immer wie so ein Riss, der durch deine Woche geht? Weil das würde mich sehr interessieren. Das ist ja eigentlich eine geile Auszeit, um auch in so ein ganz bewusst zu sein, okay, und jetzt tune ich mich wieder ein auf diese andere Energie und andere Schwingung, die mich dort erwartet. Weil ich meine, zu Hause, deine Mutter ist ja noch, du lebst du eigentlich dort in dem Haus mit? Du hast da eine kleine eigene Wohnung, ne? Also das heißt, du lebst da ja auch viel, viel mehr Wurzel, viel mehr Tradition im positiven Sinne. Du lebst aber auch viel mehr Intensität, was Familie betrifft, das ist ja auch nicht konfliktfrei, so, ne? Unter Umständen. Und
ich sage immer, Karlsruhe ist meine Wurzelheimat und Berlin ist meine Abenteuerheimat. Also, beides ist wert, beides hat Wert.
Ja, na gut, jetzt hast du natürlich
hier... Aber schöne Frage war das eben, schöne Frage. Also, und ich glaube, es gibt beides, wenn. Es gibt mal wirklich die Auszeit im Zug, dass ich denke, so, jetzt bin ich eben dazwischen, jetzt bin ich zwischen meinen Welten und irgendwie ganz bei mir und kann lesen oder was arbeiten und bin so für mich. Mhm. Ich spreche weniger mit den Menschen im Zug, als ich es früher getan habe. Früher, wenn ich nicht so oft gefahren bin, ach, war da mal ein netter Plausch, mache ich weniger. Ich gehe tatsächlich mehr in den Tunnel, in mich. Manchmal gibt es aber auch vielleicht doch mal ein Zerrissensein, dass ein Abschied schwierig war oder ein Abschied traurig oder ich fahren muss, wo ich eigentlich nicht fahren wollte.
Was gerade so eine schöne Situation war, ne?
Entweder schön oder auch mal ein Streit und dann gehen. Das kann dann auch, ne? Also, es gibt beides.
Also du hast in Berlin einen Lebensgefährten, mit dem du dort zusammenlebst und von daher bist du da nicht ganz lost und irgendwie so völlig in die Anonymität. Du hast auch dort eigentlich ja auch eine Verwurzelung.
Ne? Und,
das ist jetzt ja auch schon eine ganze Zeit, das sind ja auch schon 7, 8 Jahre, ne? Wo du quasi in Berlin gewurzelt hast.
Ja, genau, genau.
Ja. Und da sind natürlich auch das, was du liebst in Berlin, ist ja viel mehr auch diese Theaterszene und diese Kulturszene. Ja. Ne? Und du bist ja auch, ich weiß gar nicht, machst du das hier in Berlin du liebst ja Tango tanzen.
Ja.
Machst du das
nicht
hier?
Ist nicht die beste Zeit dafür gerade. Aber,
okay, stimmt. Aber du hast ja einen Tango-Tänzer zu Hause.
Ja. Ja, und wir waren tatsächlich... Ab und zu im Sommer zum Beispiel draußen waren wir tanzen. Ne? Gibt Milongas im Freien.
Ja.
Genau. Und vielleicht noch mal zur Ambivalenz. Also ich glaube, es ist so spannend, man hört ja manchmal, genau, als du vorhin, was du bei Wikipedia gelesen hast, ne, also die Definition von Ambivalenz, ja. Ich habe auch noch mal geschaut. Und es gibt sogar, wenn ich glaube, was ich auch gefunden habe, war, dass Ambivalenz wirklich seelisch krank macht, dieser Spannungszustand, wenn es nicht gut läuft. Das war sogar das Erste, was ich gefunden habe. Ja. Also, dass es ein bisschen in eine Krankheitsschiene geht. Mhm. Und man kriegt ja manchmal auch so Vorwürfe, ne? Also, jetzt musst du doch wissen, was du willst, hat mein Vater manchmal gesagt. Der war sehr liebevoll, aber er sagt, hey Martina, jetzt musst du doch mal wissen, was du willst, ne? So.
Was du willst?
Was du willst.
So, oh, kannst du für mich ein bisschen badisch? Oh, badisch ist es ja nicht.
Doch. Oh,
das ist badisch. Da muss man ganz vorsichtig bei euch da unten sein. Oh.
Karlsruhe ist badisch.
Okay.
Es ist badisch.
Du kannst gerne für mich ein bisschen badisch sprechen. Ich liebe diesen Dialekt. ja, ich weiß genau, was du meinst. Na, ja. Wir werden so erzogen, dass es entweder oder ein Oder gibt.
Ja. Ja.
Und ich komme immer mehr, ich bin jetzt gerade 50 geworden, ich komme immer mehr dazu, das ist etwas, was ich lange nicht durchschaut habe. Es gibt nicht ein Entweder-Oder, es gibt immer ein Sowohl-als-auch.
Ja,
und es gibt die Möglichkeit, sich so zu sensibilisieren, dass man Perspektiven einnimmt und auf der einen Seite sieht man die 6, wie das die Frau Baerbock jetzt die Tage so schön sagte. Und wenn man von der anderen Seite schaut, ist es die 9. Und beides ist richtig.
Ja.
Es ist wahr. In der Wahrnehmung.
Ja, ja.
Das finde ich total spannend.
Ja.
Ich liebe dieses Wort. Also, und es ist.
Wahrnehmung, das Wort Wahrnehmung.
Wahr, ne? Wahrnehmung.
Ja, ja.
Aber ist es denn im psychologischen Kontext krankhaft oder die
also,
weil du das jetzt gerade formuliert hast?
Also, ich denke, es kann halt, wenn du wirklich es bringt eine Spannung. Ambivalent oder zerrissen zu sein, bringt ja eine Spannung. Mhm. Und ich denke, wenn du die Spannung nicht hinkriegst zu lösen, wenn es dich wirklich so anspannt, wenn es dich so stresst, wenn es dich so belastet, dann kann es, denke ich, in ein sehr konflikthaftes Erleben gehen und Krankheit hervorrufen, ne? Oder ein Faktor sein, um krank werden zu können. Mhm. Und dann gibt es ja aber auch eben die andere Sicht. Zum Beispiel gibt es in der Psychologie gibt es eine wunderbare Therapierichtung, die Ego-State-Therapie, die wirklich sagt, wir haben verschiedene Anteile in uns. Wir haben verschiedene Anteile. Also ein bisschen Daniel Brecht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mhm. Und das fand ich zum Beispiel auch, ich fand es sehr erlösend. Zu sagen, ja klar, ich habe verschiedene Anteile und wir Menschen haben verschiedene Anteile und wir sind sehr komplex und es darf sein. Ne? Also ich glaube, es geht immer wieder darum, sich auch die Erlaubnis zu geben, dann es darf aber sein.
Mhm. Ja.
Und das, ne? Und die Haltung in der Psychologie dazu oder die Ego-States-Therapie sagt eben, dass hinter jedem Ego-State, also hinter jedem Ich-Anteil, drunter liegt im Grunde ein Bedürfnis, ein Need. Und schon wenn ich habe, wir Menschen haben alle das Bedürfnis nach Sicherheit, aber auch nach Exploration, nach Neugier. Ne? Und schon das bringt uns ja in Konflikt. Wie jetzt? Sicherheit oder Explorieren? Und da haben wir ja schon auch Wurzelheimat oder Abenteuerheimat.
Und das war übrigens interessanterweise genau diese, es war ja so 2-3 Jahre, wo du dich gar nicht entscheiden konntest. Weißt du noch, wie du da gestruggelt hast?
Ja, ja,
und ich glaube, wenn man da nicht in irgendeiner Form dann wirklich irgendwann zu einer Lösung kommt oder für sich einen gangbaren Weg findet, dann wird man krank.
Weil dann kann man krank werden.
Ich weiß genau, wie dich das beschäftigt hat. Einerseits dieses Bedürfnis in Karlsruhe, weil es ging dir dort gut. Und trotzdem hattest du dieses Bedürfnis, ich will irgendwie, ich will mein Leben irgendwie nochmal, ich will frei sein. Mhm. Das heißt nicht, dass du unfrei warst, so habe ich dich gar nicht erlebt. Du warst einfach innerlich ein sehr, sehr freier und sehr flexibler Mensch. Aber das ist spannend, weil wenn man das, wie hast denn du das aufgelöst, diesen Spannungszustand? Und wie kam es zu der Entscheidung, hast du dich dann einfach getraut? Bist du gesprungen? Hast du einen Anteil von dir ignoriert? Also gesagt hast, ich gehe jetzt nach Berlin, egal. Was hat dir da geholfen? Ich frage einfach gerade, damit Ambivalenz nicht krankhaft wird, was kann man machen?
Ja, Ja, also ich war eben jetzt, wo du sagst, boah, ich habe die Zeit auch schon ein bisschen verdrängt, aber das war wirklich leid. Ich wusste wirklich gar nicht mehr.
Du warst richtig pummelig, ne?
Es war richtig blöd. Hat auch der, es gibt ja das schöne Bild für Ambivalenz auch, der bulimische Esel oder burimische Esel. Da ist ein Heuhaufen und da ist ein Heuhaufen. Und der Esel weiß nicht, welchen Heuhaufen er essen soll und verhungert. Ne? Das ist so ein ganz schreckliches Bild. Okay. Der kann sich nicht entscheiden und der verhungert. Das ist so der negative Ausgang. Ich habe gelitten und ich glaube irgendwann, ich bin gesprungen wahrscheinlich, ja. Ich dachte, jetzt muss ich springen. Das ist zu viel Leid so für mich und auch noch andere Beteiligte.
Ja. Na ja, klar. Hängt man ja nicht nur allein drin. Ne? Man ist ja immer
genau, man hängt ja nicht allein, wenn man
in einem System drin.
Genau. Und dann habe ich gemerkt, nee, jetzt, das bringt jetzt zu viel Leid. Ich muss mich jetzt für einen Heuhaufen entscheiden. Und dann war das tatsächlich eben Berlin.
Ja. Das und aber neue. Ich finde es aber toll, dass du dich dann irgendwie auch ja relativ fix auch daran erinnert hast, dass du eben auch dort in Karlsruhe einen großen Wert hast, ne? Ja. Und dass du das jetzt ganz ehrlich, ich finde es genial, wie du das für dich gelöst hast. Wirklich. Also mein großer süß. Respekt, dass du das, und es scheint ja für dich, gut, wir haben jetzt in den letzten Monaten, haben uns selten gesehen wegen Corona und sowas, ne? Und auch natürlich deine Situation ist ja sowieso schon schwierig, sich zu treffen, aber,
möglich. Ja. Weil es ist viel mehr möglich, als man denkt. Und ich weiß noch, ich habe immer so, am Anfang war ich immer so glücklich, wenn sich die Welten berührt haben. Also, dann kam natürlich Karlsruhe nach Berlin oder Berliner kamen nach Karlsruhe. Und das war immer total schön, wenn sich die Welten berührt haben. Genauso war ich auch immer glücklich, wenn sich Psychologie und Schauspiel, wenn sich das berührt hat. Also du brauchst dann in der Zerrissenheit Verbindungen. Oder ich habe das gebraucht. Ne? Mhm. Ich habe ja dann auch noch einen Coach für Performance-Training, Auftritt, Wirkung. Auch da berühren sich ja die Welten. Mhm. Ich war dann immer glücklich, wenn die Heuhaufen irgendwie dann doch, die beiden Heuhaufen, sind dann doch ein bisschen ineinander, in die Mitte kam so Heu geweht und dann war es in der Mitte ein großer Heuhaufen.
Dieser Yin- und Yang-Ball, ne, der sich dann sozusagen in so einen Kreislauf und dass da wieder was in Bewegung kommt. Ja, das ist deswegen liebe ich ja zum Beispiel, deswegen habe ich mich ja auch auf dieses Coaching spezialisiert, dieses Zeig-dich-Präsenz-Coaching. Ne? Also, weil ich kann auch, da beides so wunderbar verbinden.
Ja.
Ne, mein Interesse und auch meine Fähigkeit, irgendwie, die ich vielleicht als Prozessbegleiter, nicht vielleicht, die habe ich, das weiß ich jetzt nach ein paar Jahren. Und aber eben auch unsere ganz fundamentalen Grundlagen den Leuten irgendwie da Unterstützung geben, als ganz basales Handwerk, wie benutzt du deine Stimme, Körperhaltung, auch diese, sich dahinzustellen und zu sagen, bam, ich zeig mich ganz her, ne? Also hier ist meine Seele. Ich mute mich zu.
Ein Lieblingswort von mir, sich zumuten, das ist ein großartiges Wort. Dein Lieblingswort war Wahrnehmung. Und eines meiner Lieblingsworte ist sich zumuten. Da, wo Mut drin, ne? Da steckt Mut drin.
Ja. Wunderbar. Mhm. Wunderbar. Und was mich auch interessiert ist, du arbeitest ja nach wie vor auch als Schauspielerin. Mhm. Also, ne, die letzten Jahre hast du im Sommer immer gespielt. Ja. Hilft dir dein Psychologiestudium eigentlich bei der Rollenentwicklung, Rollenfindung, oder ist das eher, wäre das zu verkopft? Gehst du da eher intuitiv ran? Weil ich bin ja immer ganz intuitiv rangegangen und habe natürlich dann irgendwie aus meinem Sein geschöpft und auch meiner Fähigkeit zu spüren, mich in andere Systeme reinzuspüren, in andere Emotionen reinzuspüren. Hilft dir da die Psychologie, auch die Erkenntnisse, die du gelernt hast, jetzt rein als Wissenschaftlerin und als Medizinerin?
Psychologin.
Werde ich da in gefragt, die Rollen irgendwie nochmal in eine andere Tiefe zu kriegen? Oder hindert dich das eher?
Ich werde es immer wieder gefragt. Ich finde es auch eine spannende Frage. Und ich glaube, ich kann es nicht so einfach beantworten, weil ich vielleicht manchmal auch gar nicht... Bin ich halt ich und weiß gar nicht, wie viel ist jetzt doch das psychologische Wissen in mir. Aber erstmal würde ich sagen, ich bin, glaube ich, eine emotionale Schauspielerin und Das ist vielleicht irgendwo als Wolke da, aber ich gehe nicht kopfig an Rollen dran. Ich bin eher eine emotionale Spielerin und da. Ich glaube, ich springe da in eine andere Welt. Aber mit sicher bestimmtem Wissen, was ich aber gar nicht so spüre, dass ich es habe. Ich glaube so. Ja.
Es geht, da sind wir uns ähnlich. Ja. Also ich lerne ja auch nicht groß Text vorher oder sowas, weil ich irgendwie das einfach viel zu theoretisch finde. Also ich mag ja dieses, es passiert ja dann, wenn, ne, weißt du, unsere Rolle, als wir Meister und Margarita gemacht haben, wo du die Ärztin gespielt hast.
Ja.
Und dieses, das kannst du dir nicht vorher ausdenken, was da zwischen uns sich abgespielt und entwickelt hat. Ne?
Ja.
Und das hängt natürlich auch immer von dem Gegenüber, von der, die Kollegin ab, die mit der ich da zu tun habe.
Ja.
Und bei dir war es natürlich, es war einfach ein Genuss, gerade diese Szenen zu spielen, weil das so, es wurde so witzig auch. Also mir hat es immer total Spaß gemacht, wenn ich wusste, okay, gleich geht das Licht an, jetzt steht Martina vor mir und macht hier. Ne, und irgendwie so EMDR-mäßig, so irgendwie hier folgen sie meinem Finger und so, weißt du, so.
Neurologische Untersuchungen, genau.
Das war toll.
Und ich denke, aber was die beiden wirklich verbindet, da eher Psychologie da und Schauspiel, ist ja wirklich die Achtsamkeit. Ne? Also miteinander proben ist ja auch achtsam. Wie reagiert, was macht er und wie reagiere ich drauf?
Mhm.
Und ist ja auch eine Richtung. Ja, es geht um Achtsamkeit.
Ja klar, und als
Liebe Therapeut. Die Achtsamkeit auf der Probe. Und als Therapeut geht es ja auch um Achtsamkeit. Oder es gibt ja auch die Achtsamkeit als Therapie. Ne?
Mhm.
Also weil wieder Achtsamkeit lernen. Mhm. Und auch eine ganz schöne Verbindung von den beiden Berufen jetzt nochmal war, im Impro-Theater war zu Besuch in Berlin, da war ich auch sehr glücklich, habe ich einen Workshop gemacht mit einem jüdischen Psychologie-Professor aus Jerusalem, Jewish Man, der Impro-Theater gemacht hat und der verglichen hat Therapie mit Impro-Theater, weil du ja immer wieder entscheiden musst, auch in der Therapie, gehe ich weiter, verfolge ich, ich muss immer wieder Entscheidungen treffen, jeden Moment, wie im Impro.
Ja, weil du führst es, ne?
Ja, du führst es, genau. Und du führst, wer fragt, führt. Mhm. Und du fragst, du führst, in welche Richtung es geht. Mhm. Was lässt du beiseite und wo gehst du näher drauf ein? Die Entscheidung musst du ja ständig treffen. Und das ist wirklich ein bisschen wie Impro-Theater. Also fand ich einen ganz spannenden Vergleich. Und
Ja, auch dieses, wenn man in der Therapie dann wahrscheinlich wirklich an Wunden kommt und an Traumata.
Ja.
Ne, also also ein Gespür dafür zu haben, und das ist total spannend, was du sagst, weil das ist genau dasselbe im Probenprozess.
Ja.
Ein Gespür dafür zu haben, wo ist die Person gerade? Was kann ich ihr auch im positiven oder negativen Sinne zumuten?
Ja. Ja.
Wie mutig ist der Kollege im Schauspiel?
Ja.
Weißt du, irgendwie dir plötzlich irgendwie in einem Probenprozess dir eine zu scheuern oder sowas, weißt du, so kann ich dir das zumuten, weil ich dich als Person, als Persönlichkeit kenne und du dann nicht privat auf mich sauer bist, sondern weil es einfach für mich der Impuls war und du das in mir ausgelöst, oder darf ich dir das nicht zumuten, weil sonst haben wir einen kollegialen Konflikt, genauso in der Therapie.
Ja.
Wie mutig ist diese Person gerade, wie bereit ist sie zu springen? Und sich diese Wunde wirklich anzugucken und da reinzuatmen und sie anzunehmen.
Genau.
Wow.
Genau.
Okay.
Ja. Und als Therapeutin muss ich ja wirklich den Klienten, den Patienten, die Patientin schützen. Also ich muss ja wirklich schauen, wie weit ist sie. Also um ein Trauma zu bearbeiten, muss man ja erstmal sichern, stabilisieren.
Ja. Ja.
Also da bin ich natürlich mehr bei ihr. Das ist was anderes. Da habe ich mehr Fürsorgepflicht.
Ja.
Habe ich absolute Fürsorgepflicht. Als Schauspielerin, da kann ich ein bisschen verantwortungsloser sein. Da kann ich wirklich mehr ausprobieren.
Spielerischer, ja klar.
Es ist spielerischer.
Es bleibt ein Spiel, aber ein sehr verantwortungsvolles Spiel.
Ja.
Also, wenn man, das macht für mich ein guten und reifen Schauspielerin aus, wenn das Spiel nicht irgendwie, also es gibt so Kollegen auch, die wirklich überhaupt gar kein Gefühl haben und einfach sich so dermaßen irgendwie profilieren und da irgendwie, was ich da positionieren, dass sie, egal ob es dem anderen da irgendwie im Probenprozess dann hinterher schlecht geht oder so, wo man einfach so überfordert wird. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe neulich in einem Interview vom relativ bekannten und auch erfolgreichen Schauspieler in einem Fernsehinterview gehört, dass der das zum Beispiel liebt, irgendwie auch während der Vorstellung Kollegen vor, also einfach was komplett anders zu machen und sie wirklich zu kompromittieren. Also das Beispiel konkret nicht, aber zum Beispiel, ne, ich muss was trinken, weil irgendwie ich werde dadurch vergiftet und so. Das ist und er spuckt dann irgendwie, was weiß ich, vorher rein. Weißt du, es geht für mich nicht, weil das hat, das ist für mich dann etwas, wo, es sei denn, es ist probiert und dann findet man eine Lösung, dass das sozusagen, dass ich damit handeln kann. Ja. Aber das sind so Sachen oder auch so Dernierenscherze oder so, ne? Weißt du, so üble Dernierenscherze, wo du als Kollege wirklich daran gehindert wirst, dass die Geschichte weiter zu erzählen, weil es so krass ist, ne? Also es gibt, da habe ich auch krasse Sachen erlebt und das ist für mich unverantwortlich. Und das geht natürlich in der Therapie überhaupt nicht.
Ja, nee, das geht überhaupt nicht. Also.
Ja.
Was ich gerade noch mal dachte, dass was eben auch so toll ist an diesem Schauspielerberuf oder am Schauspielerberuf und auch an der Ausbildung, dass wir wirklich Flexibilität lernen dürfen.
Oh ja.
Flexibilität. Es ist wirklich ein sehr, sehr flexibler Beruf. Du springst in andere Rollen, du gehst in andere Städte, du Flexibilität. Und ich glaube, Flexibilität ist wirklich auch ein sehr protektiver Faktor, also für die Gesundheit, also flexibel zu sein.
Ja.
Ne? Also das lerne ich, oder ich darf so viel lernen jetzt auch in der Therapie, ich darf so viel lernen, also es ist so ein Schatz einem Menschen, ja, dass es eben einen ganz geschützten Raum gibt. Mhm. Auch das finde ich spannend. Probebühne ist ein ganz, ganz geschützter Raum. Mhm. Tabori hat mal gesagt, es gibt keinen sichereren Ort auf der Welt als die Probebühne. Und ich hoffe, Therapieräume sind auch geschützte Räume. Und sie sind es schon. Sie sind es ja schon durch die Schweigepflicht. Ne?
Und das ist gerade ganz spannend, was du sagst, ja?
Ja, genau. Und dass man in diesem geschützten Raum probieren kann, Flexibilität lernt. Und ich lerne so viel von meinen Patienten. Das ist auch so toll. Ich darf so viel lernen. Und was ich auch lerne, es geht in der Therapie ja einfach auch so viel um Anspannung, Entspannung. Also entspannt ist einfach immer besser als angespannt. Und zu viel Anspannung macht krank. Und Flexibilität ist eben bei der Entspannung. Ne? Also wie ein erstarrter Rücken wird krank. Flexibilität und Weichheit ist eher auf der gesunden Seite. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen platt gesagt.
Nee, aber es stimmt. Also wenn ich merke, ich gehe in einen Konflikt, in eine Anspannung und verhake mich so in meinem, ja, ich habe aber recht, bei mir macht es sich sofort im Rücken bemerkbar. Ja? Und dann ist es interessant, dass halt einfach der Rücken, was kann ich tragen, was kann ich halten, was kann ich, wo ist, ne? Da, das geht dann, also ne, dass das alles eine Einheit ist, das ist für mich völlig nachvollziehbar.
Ja.
Also.
Ja, und ich hatte auch mal in Heidelberg ein großer Persönlichkeitspsychologe, geht ja auch immer in der Psychologie drum, was ist denn gesund und was ist krank? Und er hat so schön gesagt, gesund ist, wenn ich alle Möglichkeiten habe. Ich werde krank durch einen Stressor von außen. Krank ist, wenn ich immer nur in eine Richtung, also wenn ich immer nur ein Bier trinke, wenn ich Stress habe, kann ich halt Alkoholiker werden. Wenn ich immer nur in den Rückzug gehe, kann ich eine depressive Störung entwickeln. Mhm. Gesund ist, alle Möglichkeiten zu haben. Mhm. Und vielleicht, ne, also weit zu sein, flexibel zu sein. Trinke ich jetzt ein Bierchen, ziehe ich mich zurück, gehe ich spazieren, frage ich jemanden, gib mir mal einen Rat, ich brauche Hilfe, mute ich mich jemandem zu.
Ja.
Das ist gesund, in Anführungszeichen, ne? Oder gesünder, als immer nur in eines zu gehen.
Das ist mega spannend, weil für mich ist gerade in diesem Jahr nochmal so klar geworden, ne, weil ich ja immer oft lese, so dieses, gerade so diese Pseudo-Spiri-Sprüche, lass einfach los. Dieses einfach, da drehe ich schon durch, weißt du, so. Ja. Und ich habe immer seit Jahren.
Loslassen auch, ist eine Hammerkunst.
Auch in der Meditation, ne? Lass alles los und vertraue. Ja. Dieses einfach, da reagiere ich total aversiv, weil es ist nicht einfach. Und für mich war aber jetzt wirklich ein Mindchanger in den letzten Monaten, dass es gar nicht darum geht, also zumindest für mich, also für mich ist das total heilsam, das nicht loslassen oder weghaben zu wollen, sondern das anzunehmen. Mich nicht irgendwie entweder irgendwie sedieren durch Ablenkung, durch was weiß ich, ne? Ich das auch gerne Jahre gemacht habe, mir dann irgendwie, was weiß ich, ein Tütchen anzumachen und dann bist du irgendwie betäubt. Sondern es anzunehmen und da reinzugehen, dir die Zeit zu nehmen und liebevoll dich selber zu halten, dich zu bemuttern, dich zu bevatern und dir das zu geben, was es gerade braucht. Anstatt diese Wunde die ganze Zeit zu überdecken oder was weiß ich, da irgendwie einen Deckel drauf zu machen, weil das hat bei mir wirklich zu ganz, ganz üblen Sackgassen geführt, die mich wirklich depressiv und die mich energielos gemacht haben. Das ist so spannend. Dieses Annehmen und achtsam sein und zu sagen, ja, das ist gerade mein Bedürfnis und das, die Wunde darunter möchte durchgeatmet werden und lass diesen Schmerz doch in einem sicheren Raum, sei es in einem gesunden Beziehungsverhältnis, sei es irgendwie dich zu öffnen. Deswegen mache ich diese Gespräche zum Beispiel mit Roman. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Hier eine Rubrik in meinem Podcast ist ja dieses Nachgedacht, wo wir sind beide jetzt um die 50. Roman ist 1-2 Jahre älter als ich. Er ist im Osten aufgewachsen. Er ist ja auch Schauspieler. Ein ganz, ganz wunderbarer Mensch. Ich bin so rein verliebt in Roman, weil ich den einfach so toll finde, schon seit langer Zeit. Und wir sprechen einfach über unsere, was wir erlebt haben als schwule Menschen, er im Osten, ich im Westen aufgewachsen. Wie war denn
über das? Eure Mütter habt ihr gesprochen.
Über das Mütter, Väter.
Wunderbar.
Jetzt, gestern kam eine neue Folge raus, wo wir über das Thema Einsamkeit sprechen.
Schönes Thema.
Und morgen sind wir verabredet. Wir werden dieses Thema auch noch weiter vertiefen, wo es im Gegensatz dazu um Kontakte geht und Beziehungen. Und dieses nicht mehr zurückhalten und so zu tun, als wäre ich nur der coole, der irgendwie auf der Bühne irgendwie da sich da präsentiert und einen dicken Macker macht und irgendwie alles im Griff hat. Ich habe lange Zeit in meinem Leben überhaupt nichts im Griff getan und habe so getan, als ob. Das hat mich total krank gemacht. Und seitdem ich das nicht mehr mache, sondern annehme, dass ich eben auch bedürftig bin und meine Wunden habe, selbst jetzt noch, verbunden mit totaler Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, aber auch meinen Mitmenschen gegenüber und ihnen zuzumuten auch, dass das wehtut, wenn ich ab jetzt wahr bin und ehrlich bin und sage, wie es mir geht. Ganz wichtig, dieses, na, wie geht's dir? Und ganz oft ist dann so, dass die Leute sagen, ja, alles okay. Dabei geht's den Leuten nicht gut. Ich sag das nicht mehr. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, versuche ich ganz ehrlich zu sein, wie es mir geht. Und es ist interessant, wie die Reaktion ist. Viele mögen das überhaupt nicht. Und das trennt sich die Spreu vom Weizen. Ne? Ja. Das finde ich sehr spannend.
Ja. Ich finde auch diesen Ausdruck, sieht doch gerade diesen Ausdruck, wenn man irgendwas ist, alles gut, alles gut. Aber auch alles gut bei, Entschuldigung, ich habe das und das gemacht. Alles gut. Manchmal möchte ich gerne sagen, es ist nicht alles gut. Es ist nicht alles gut. Es ist manches ist gut, manches ist nicht gut, manches ist traurig, manches ist schwierig, manches ist fassungslos machend. Aber ich glaube, es ist einfach auch wirklich so wichtig, das lehren mich auch meine Patienten. Es ist so wichtig, schwierige Gefühle aushalten zu können und irgendwie sich auch selber beruhigen können, zu können oder sich auch beruhigen lassen zu können und Trost oder mich beruhigen lassen können, kann ich eben nur, wenn ich mich auch zumute. Natürlich muss ich wissen, wann ist der geschützte Raum, ne? Also ich kann nicht von jedem Trost erwarten, aber nur wenn ich wirklich sage, wie es ist, erfahre ich auch, dass es bei anderen auch, es ist bei keinem alles okay. Wir haben alle unsere Konflikte und unsere schwierigen Gefühle. Wir sind Menschen.
Aber das Schöne ist, wenn man das macht und jetzt natürlich bei uns, ne, bei Roman und mir zum Beispiel, wir sind jetzt bei den Schauspielern, wir sind beide irgendwie, ne, wir haben uns beiden gesagt, okay, wir zeigen uns wirklich und wir gehen wirklich teilweise ans Eingemachte, auch gerade so, was unsere ersten Male betrifft und sowas, ne, wo wir auch thematisiert haben, wo ich dachte, okay, als ich es mir angehört habe, okay, das ist echt mutig, jetzt irgendwie hier wirklich so auch intime Details zu erzählen und sowas. Ne? Aber was es macht, erstmal, ich muss sagen, wir haben jetzt irgendwie morgen die 9. Folge, das heißt, wir haben schon 8 Stunden miteinander über uns gesprochen, auch mit dem Wissen, okay, das hören fremde Menschen. Ja, und das riskieren wir, dass da Leute auch vielleicht sagen, dieses passiert gar nicht. Aber was ich total toll finde, was ich bei mir merke, wie bei mir Energie und Kraft zurückkommt, allein dass diese Gespräche, auch diese Interviews sind natürlich auch, ich erzähle auch viel von mir, aber da geht es natürlich jetzt hauptsächlich in diesem Fall jetzt hier bei uns darum, dass ich dir viele Fragen stelle und so, ne? Und weil ich einfach das spannend finde, was du machst. Und aber gerade da, wo, wenn man über sich erzählt und sich zeigt, so wie Mann oder Frau ist, das ist so befreiend. Ich merke, wie Energie bei mir zurückkommt, wie bei mir Heilung passiert auf vielen Ebenen, wo bei mir auch Kraft kommt. Gesunde Grenzen zu setzen, wo ich sage, ich bin nicht mehr bereit dazu. Plötzlich habe ich den Mut, jemanden wirklich ganz klar eine Grenze zu zeigen. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen kommunikativ, respektvoll hinkriege. Aber ich lasse viele Gifte, dadurch, dass ich so mutig bin, ne, sage ich jetzt mal zu mir selber, dass ich mich zumute, passiert ganz viel Heilung. Das finde ich.
Weil ich glaube, die Heilung ist ja dann auch, du darfst so sein, wie du bist. Die Erlaubnis, du darfst so sein, was du bist, und du darfst fühlen, was du fühlst. Und das darfst du, weil wir eben ja auch so oft invalidiert werden. Ne? Also schon Kinder hören ja manchmal so jetzt ganz platt, oh Mama, ich habe Hunger. Und die Mama sagt, aber wieso? Du hast doch gerade erst gegessen, du kannst doch jetzt nicht schon wieder hungrig sein. Und das Kind wird verwirrt und so, aber ich spüre doch den Hunger, aber aha, es kann nicht sein. Oh, ja, wie denn jetzt? Ja. Ne? Also Gefühle, wir brauchen auch wirklich, aha, du hast Hunger. Okay, was machen wir denn da? Oder, also sei doch nicht traurig, muss doch nicht traurig sein. Sagt man so, aber wenn ich doch traurig bin und Trauer braucht Trost. Ah, du bist traurig, okay, was macht dich denn traurig?
Oh, ich habe das 40 Jahre komplett unterdrückt. Dieses da auf mich hören, ne? Und Stück für Stück, wow, also da bin ich total dankbar für alle, die da Impulse reingegeben haben.
Ja.
Martina, was ich mich wirklich frage, weil wir leben gerade wirklich in echt heftigen, intensiven und krass heftigen Energien miteinander und die Gesellschaft. Ja. Ich will jetzt gar nicht groß, jeder weiß, was gerade los ist. Wir befinden uns irgendwie Ende November 2021. Auch dieser Druck und diese Angst, die immer größer wird. Hast du als Verhaltenstherapeutin einen Tipp, einen Skill, ein Werkzeug, um diese Konfliktpotenziale etwas abzuflachen. Weißt du? Es geht nicht darum, richtig und falsch und ich habe recht und ich habe recht und die andere Seite hat Unrecht und dieses richtig und falsch. Was können wir gerade tun, um so ein bisschen, um unsere Zwischenmenschlichkeit zu bewahren und zu retten? Das treibt mich wirklich rum. Und ich dachte, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, ob du eine Idee hast, wie wir durch diese heftige, transformierende und krisengebeutelte Zeit gerade liebevoll miteinander durchkommen. Oder sogar noch einen Wert schaffen, weil wir etwas kollektiv erkennen, wie wir in Zukunft miteinander umgehen. Was sagt die
Psychologie dazu? Große Frage. Also du meinst jetzt auch wirklich die Polarität auch oder die Polarisierung zum Beispiel zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften?
Zum Beispiel, ja. Und dieses ich kriege das ja bei mir auch selber mit, dass ich hatte Zeiten jetzt in den letzten Monaten, wo ich auch gesagt habe, ich kann dieses ganze Gelabere von den Leuten, von denen ich meinte, dass sie falsch liegen mit ihrer Einschätzung und mit ihrer YouTube-Universität, dass ich sie nicht mehr ausgehalten habe. Und ich hab das Glück, dass ich hier meine Meditation habe und dass ich wirklich einen tollen, engen Kreis habe, wo ich mich immer mitteilen kann und wo viel für mich klar wird und wo ich wieder in die Milde kommen kann. Ja, und in die Milde auch und vor allen Dingen auch diese integrale Sichtweise, dieses immer mehr Üben. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt ein Gesamtes. Ja. Aber wie kriegen wir das runtergebrochen in unseren Alltag, dass wir liebevoll trotzdem bleiben? Auch wenn du gerade zum Beispiel eine komplett andere Sicht auf das gleiche Thema hast, wie ich. Wenn du eine 6 siehst und ich eine 9 sehe.
Also ich meine letztlich, wir brauchen Toleranz. Ich denke, wir brauchen Toleranz und wir brauchen auch Wissen. Ne? Wir brauchen, und wir sind natürlich in einer Situation, und das macht es ja so schwierig, dass ich spreche oft mit einem befreundeten Arzt, der immer wieder auch sagt, na, manches weiß man eben einfach auch noch nicht. Also wir fahren auf Sicht, das spürt man ja immer, dieses auf Sicht fahren. Ja. Und plötzlich ist wieder eine andere Entscheidung und plötzlich wieder.
Ja.
Also ich glaube, man braucht auch ein bisschen Verzeihen dafür, dass wir das Gefühl haben manchmal, ach jetzt so und jetzt doch wieder so. Also das Wissen, wir sind wirklich in einer schwierigen Situation, wo wir irgendwie schauen müssen, wie kommen wir durch. Und in dieser Stresssituation sozusagen für alle, also wenn man es jetzt auf den Stress runterbricht, dann
existenzielle Bedrohungen, und zwar auf allen Seiten.
Ja,
die einen, die Angst haben, dass sie sich irgendwie mit diesem Virus infizieren und gleich dieses Bild haben, ich lande im Krankenhaus und werde sicher sterben und so. Und das ist ja auch völlig irrational. Aber auf der anderen Seite auch, ne, diese Aussage irgendwie, achtet bei der Demo darauf, Leute, sitzen Leute in den Gullis und halten dort Spritzen raus und stechen uns da irgendwie Spritzen in die Wade, damit wir irgendwie zwangsgeimpft werden. Also das sind ja alle, da stecken ja Ängste hinter. Wie gehen wir da gerade mit um? Und ich bin wirklich ratlos, weil ich gucke natürlich, ich habe das Glück, dass ich mir 25 Jahre angewöhnt habe, aus einer energetisch-spirituellen Perspektive drauf zu gucken. Und zwar trotzdem, so gut es geht, mit Vernunft und die Wissenschaft und alles mit einzubeziehen. Mhm. Aber wie gehen wir das? Weil es wird so existenziell. Es geht wirklich lebensbedrohlich letztendlich. Ja, es geht gerade für jeden um das Leben.
Ja, und ich denke auch immer wieder wirklich an die Pfleger und auf den Intensivstationen. Also deswegen möchte ich jetzt gar, ich habe das Gefühl, ich will gar nicht so viel da quatschen, weil es gibt auch Menschen, die machen und machen und machen und kämpfen um Leben.
Okay. Aber du hast es eigentlich schon gesagt. Es gibt gerade nicht die Lösung.
Es gibt Toleranz. Nicht die Lösung. Toleranz, Information, immer wieder auch trotzdem Auszeiten sich nehmen. Also
es gibt keine Lösung. Und was ich spannend finde, ist auch wirklich gut zu dosieren, was man zu sich nimmt. Also diese Empörungssucht, die ich so wahrnehme, diese Lust auf neue Sensationen und neue Horrormeldungen, das ist ja eine Sucht. Ja. Das ist ja, und auch dieses sich empören. Ja, ich bin auch wütend über Entscheidungen, ne, die in der Politik getroffen werden. Aber ich spreche doch grundsätzlich nicht diesen Menschen, die dort jetzt seit 2 Jahren irgendwie strugglen und, wie du sagst, auf Sicht fahren, nicht die grundsätzliche Bereitschaft oder das Wollen zum Wohle der Bevölkerung ab. Ja?
Ja.
Und das.
Ja. 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 Und ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, wir haben ein medizinisches Versorgungssystem. Es gibt einen Impfstoff. Es gibt Menschen, die daran forschen. Also das Vertrauen, es gibt Menschen, die uns doch auch wohlwollen und wir werden es irgendwie schaffen, durch diese Krise durchzukommen. Also ein Stück Zuversicht.
Also ich habe so eine Zeit noch nie erlebt in dieser Intensität und mir bleibt nichts, also wirklich so, ich habe so innerlich kapituliert, aber in einem guten Sinne, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das habe ich irgendwie schon Anfang letzten Jahres irgendwie gedacht, okay, das ist mein Motto, ich weiß aber, ich gucke, was ich für mich tun kann und versuche, so gut es geht, nachsichtig zu bleiben, was mir nicht immer gelingt. Mhm. Also ich wurde auch teilweise wirklich sehr scharf. Ne? Also, aber das hilft ja niemandem. Mhm. Boah, ich dachte, du kannst mir jetzt hier kurz mal eben die Generallösung aus der Psychotherapie und aus der Verhaltenstherapie geben.
Ach, wenn ich die hätte, wenn wir die hätten, dann wäre es ja die Generallösungen, die gibt es halt so selten. Eben weil dieses Leben so komplex ist.
Scheiße.
Und weil es so viele Valenzen gibt und
ja, und da sind wir wieder.
Komplex, ich befürchte, da kommen wir nicht raus und drumrum.
Na? Aber vielleicht ist es schon ein wirklicher Aha-Effekt, also der mir jetzt gerade nochmal kommt, indem wir jetzt fast eine Stunde über dieses Wort gesprochen haben, dass es eben Und das finde ich ganz schön. Also ne, wenn ich jetzt an die buddhistische Praxis generell und die Philosophie denke, den Weg der Mitte. Also für mich, was immer das auch im Einzelnen jetzt in den verschiedenen buddhistischen Richtungen bedeutet, für mich ist der Weg der Mitte auch immer mehr, dass es so, es gibt Pole. Ja, wie so, bei Edgar Allan Poe dieses Pendel, weißt du? Es gibt einfach das Extreme und ich als Skorpion bin in dem Extrem und bin dann irgendwie, nachdem ich 2 Jahre irgendwie Buddhismus praktiziert habe, war ich in dem Extrem und dachte, ich wäre der erleuchtetste Mensch auf der Welt. Pustekuchen. Ich bin wieder in das andere Extrem und immer hin und her. Und dass man sozusagen lernt, diese Ambivalenz zu akzeptieren, dass wir als Menschen einfach, ne, und den Weg der Mitte ist für mich, dieses Pendel aushalten zu können und darauf zu vertrauen, alles wandelt sich immer und ich kann in diesen Impuls reingehen, auch wenn es gerade extrem ist.
Es gibt ja auch das schöne Wort Ambivalenztoleranz. ein furchtbares, schönes Wort, Ambivalenztoleranz. Also auch das zu die Ambivalenz zu tolerieren und auszuhalten. Toleranz ist ja nichts anderes als aushalten. Aushalten.
Annehmen.
Annehmen. Und manchmal vielleicht einfach aushalten. Es ist so. Und es ist, wie es ist.
Et küt wie et küt.
Ja.
Wie sagt der Kölner? Er tat noch immer alle Jotje Young. Ja.
Und das mit der Mitte finde ich auch sehr spannend, weil so als junge Schauspielerin, da dachte ich, mich interessieren nur die Extreme. Ne? Also auch die Verführung der Extremen. Extreme haben ja auch eine Verführungskraft. Aber,
oh ja. Und zwar, ich habe hier neulich so einen schönen Satz. Warte mal, ich muss hier mal kurz. Ich bin sofort wieder da. Ich war jetzt vom Mikro weg. Wunderbaren Satz, den ich, der so nebenbei gefallen ist, irgendwie im Gespräch mit einem lieben Freund, lieber intensiv als exzessiv. Ne, und auf Französisch habe ich schon überlegt, ob ich mir das noch tätowieren lasse, weil das ist wirklich so, das sage ich mir die ganze Zeit im Moment. Mieux vaut intensiv qu'excédé?
Qu'excédé?
Als exzessiv. So, das finde ich irgendwie.
Ja.
Ja. Dass man immer nicht mehr so in dieses Extrem geht, sondern eher in die Intensität.
Ja. Ja.
Und in dieses.
Und die Mitte ist vielleicht viel intensiver, als man denkt.
Ja, also ich.
So, die Mitte. Die.
Bis zum also nächsten Mitte Moment, wo das Pendel wieder extrem ausschlägt, ne? Weil irgendwie so ein Impuls ist. So,
Pendel. Pendel ist ein schönes Wort. Pendel, also auch, lernen zu pendeln, eben in ein negatives Gefühl, aber auch wieder zurückpendeln, also zwischen Aggression, aber auch wieder in den Frieden kommen.
Und sich dann nicht mehr zu verurteilen, weil man jetzt gerade irgendwie, weißt du, so wenn ich dich jetzt angepault habe, weil ich gerade in so einem intensiven Extremzustand war und mich geärgert habe und dann auch die Fähigkeit zu haben und zu sagen, okay, Martina, sorry, dass ich gestern irgendwie, ich bin da über mein Ziel hinaus, ja, und anstatt dann Recht behalten zu wollen und den Stolz zu haben und vor dir nicht zuzugeben, dass ich gerade total Scheiße gebaut habe vorgestern, weil ich dich einfach völlig beurteilt oder angemeckert oder angefahren habe. Ne?
Ja. Haben wir jetzt eigentlich über Ambivalenz geredet oder über alles Mögliche?
Das ist ja das Schöne an... Aber pass mal auf, das ist das Schöne an dieser Rubrik. Ne? Man hat so ein Überthema und es ist bei jedem spannend, weil es wird immer ein spannendes Gespräch. Und dann fließt dieses Gespräch. Also, und das ist spannend, dass du das jetzt gerade fragst, weil wir sind just jetzt am Ende unserer Stunde. Na, wir haben jetzt noch 1,5 Minuten.
Ja.
Und die möchte ich ganz gerne nutzen. Ich könnte, und wir werden auch weiter quatschen bei nächster Gelegenheit. Wenn wir uns wieder sehen oder mal wieder telefonieren. Mich bei dir bedanken mal. Das ist ein wichtiges Thema und ich danke dir für diesen Impuls. Ich wäre da nie drauf gekommen, mit dir über Ambivalenz zu sprechen, aber es lag total nahe und du hast da wirklich sehr, sehr schöne Gedanken und Inspirationen also mir geschenkt und ich hoffe euch, die ihr da jetzt still gesessen habt, was auch immer, vielleicht in der Badewanne oder zusammen auch, also ich genieße immer mehr zum Beispiel mit meinem Mann zusammen auch Podcasts zu hören, gerade so Gespräche zwischen 2, 3 Menschen. Danke dir, liebe Martina, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Für deine Spaß. Ambivalenz, für deine für die Histrione Libelle, die du bist für mich und die ich immer lieben werde und ganz, ganz, ganz toll finde. Danke. Danke, dass du dir heute am Samstagvormittag die Zeit genommen
sehr,
hast.
Sehr, sehr gern. Danke dir auch für das schöne Gespräch.
Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt guten Mutes, bleibt ambivalent tolerant und oder lasst uns das gemeinsam üben. Wir haben keine andere Chance, befürchte ich gerade, bevor es nicht irgendwie ein Wundermittel gibt, dass oder die Götter eingreifen und diesem Chaos, in dem wir uns hier alle gerade befinden, ein Ende bereitet. Kommt gut durch den Tag. Danke fürs Zuhören. Hört gerne mal in die anderen Folgen weiter, teilt meinen Podcast, teilt dieses Gespräch gerne weiter und bis zum nächsten Mal hier wieder in Fechners Universum. Ciao.